Glück auf, meine Kumpel und Malocha. Herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Schalke-Podcast Königsblau im Ohr. Heutige Themen, natürlich der grandiose 2:0-Sieg gegen Nürnberg. Dann gehen wir nochmal in diese, ich sag mal, angeblich zerstrittene Truppe und der möglicherweise fehlerhaften Berichterstattung rein. Wir hatten coole Gäste in der Nordkurve, da sprechen wir auch kurz drüber. Natürlich auch über die Tabellensituation in der zweiten Liga. Und ja, ich habe ja extra eine Pause gemacht, wollte jetzt nicht vor dem Spiel über diese ganze Drexler-Affäre und so weiter sprechen. Wollte das jetzt hier mal so ein bisschen einordnen, jetzt auch nach dem Sieg mit Luca zusammen. Genau, dann gab es oder gibt es ein Riesengerücht um einen möglichen Transfer ab Sommer, den ersten Transfer. Das ist ein Spieler von Braunschweig, Donkor, gucken wir uns an, geben da unsere Meinung kund. Dann gehen wir ins nächste Spiel gegen Elversberg und ja, Tipp zum Spiel gibt es da auch. Wie immer mit dabei, unser S04-Experte Luca, wie geht's dir, mein Lieber?
Glück auf, Cedric, Glück auf an alle. Mir geht's soweit super, endlich mal ein schönes, überzeugendes, gutes Spiel von Schalke gesehen. Und ja, damit kann man wirklich mal sein Wochenende auch ausklingen lassen, weil so Samstagabendspiel 20:30 ist ja dann schon fast quasi der Abschluss, weil dann bleibt ja nur noch der Sonntag, nochmal ein bisschen entspannen, runterkommen und dann geht schon wieder in die neue Woche. Aber das hat einfach auch nochmal so ein bisschen ein entspanntes Gefühl gegeben, auch jetzt in den Sonntag hineinzukommen. Das ist einfach mal angenehm, auch so ein schönes Spiel gesehen zu haben, wo wir auch mal vernünftig gespielt haben, nicht nur gewonnen, sondern wirklich mal überzeugend.
Ja, total, also das war echt, also ich habe mich so gut gefühlt nach dem Spiel, wirklich unbeschreiblich. Und dann hattest du ja noch den Sonntag, hattest noch einen schönen Samstagabend gehabt. Das hat wirklich auch der Seele gut getan. Bevor wir zum ersten Thema kommen, bitte Leute, tut uns den Gefallen und bewertet den Podcast auf Spotify. Habt ihr übrigens in der Vergangenheit schon ganz gut gemacht. Nach jeder Folge gibt es da immer ein paar mehr Bewertungen. Wir sind auch mittlerweile von der durchschnittlichen Bewertung echt gestiegen. Da war irgendwann mal, hat uns jemand da, ein Hater, hat uns da eine schlechte Bewertung dagelassen. Der war irgendwie bei 4,1 bewertet worden.
Ganz Anfang glaube ich sogar 3,9 oder so. Und jetzt
oder 3,9. Mittlerweile, ich weiß nicht mehr, wie es aktuell ist, aber der ist auf 4,6 oder sowas hochgegangen, ja, von der durchschnittlichen Bewertung von 5 Sternen. Das sieht natürlich richtig gut aus. Und mittlerweile auch über 60 Bewertungen da. Ich meine so zwischen 60 und 65, wo ich zuletzt geguckt habe. 0,40 Leute noch, dann haben wir die 100. Das ist, glaube ich, immer ein ganz guter Wert. Würde mich da mega freuen, wenn ihr das macht, falls ihr es noch nicht gemacht habt.
Es sind sogar jetzt, aber ich habe nochmal nachgeguckt, 66 Bewertungen, ja, und 4,7 Sterne.
Stark. 4,7 sogar, Wahnsinn. Wir sind ja schon fast 5 von 5, so, ne? Das ist ja wirklich der Lieblingspodcast. Das sagen wir ja nicht nur so, sondern laut Bewertung, ne? 4,7 ist da schon stark. Ne, aber vielen Dank dafür, für die ganze Unterstützung. Und dann kommen wir zum ersten Thema. Schalke Nürnberg, 2-0. War das Spiel so, wie man das Ergebnis, wie das Ergebnis verlauten ließ? Kann man von einem verdienten Sieg sprechen? Was sagst du?
Also verdient auf jeden Fall. Inwieweit man da jetzt sagt, ob jetzt 2-0 genau das gerechte Ergebnis ist, keine Ahnung, kann man auf jeden Fall drüber streiten. Also ich finde, wir hätten einerseits sogar mehr Tore schießen können, fast schon müssen, vor allem in der ersten Halbzeit, wenn man da zurückdenkt, was wir für Chancen hatten. Verschossener Elfmeter dann auch noch. Und also wir hatten da wirklich einige Schüsse bei, wo ich mir gedacht habe, wie hält denn der Klaus, heißt er, glaube ich, von Nürnberg, der Keeper, die ganzen Bälle da. Also es war wirklich wahnsinnig. Deswegen, ich finde, wir hätten auch 3-4 Tore schießen können. Und Nürnberg hätte auch 1 machen können, würde ich sagen, ungefähr mit den Chancen, die sie hatten. Deswegen, im Endeffekt, es spielt keine große Rolle. Wenn ich jetzt gesagt hätte, wie du das Spiel ungefähr verteilen müsstest von den, ich sag mal, Königsblauem Ohr XG, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, müsste es 3-1 ausgehen. Und das ist, glaube ich, sogar lustigerweise auch mein Tipp gewesen. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, irgendwie 3-1 hatte ich gesagt und du hattest 2-0. Dementsprechend hattest du recht. Und mein Tipp war so ungefähr das, was man vielleicht erwarten hätte können von den Schüssen, die es so im Spiel gab.
Ich weiß nicht mehr, ob ich das in der letzten Podcast-Folge gesagt habe. Ich habe aber zumindest vor dem Spiel dann nochmal meinen Tipp abgegeben, auch ein 2-0, und habe auch die Torschützen abgegeben mit Karaman und Seguin, also, und auch in der Reihenfolge, also genau wie es gekommen ist, vorhergesagt.
Lottozahlen gehen dann bitte aber an mich nächstes Mal, ja?
Ja, ja, hier hat wieder das Orakel zugeschlagen. Aber ich finde auch den Königsblau im Ohr Expected Goals wird richtig stark. Sollten wir mal hier einführen nach den Spielen und dann unseren abgeben. Ich bleibe beim 2-0. Man kann aber sagen, verdiente 3 Punkte, ne? Egal.
Definitiv, jetzt, ja.
2-0, 3-1,
es ist nur eine Frage 4-1. Der Höhe.
Ja, nur eine Frage der Höhe, verdiente 3 Punkte, genau. Ja, dann starten wir ins Spiel rein. Genau, ich fand eine richtig gute Anfangsphase da von uns. Gerade am Anfang, wer mich da sehr, sehr überzeugt hat, war der Yusuf Kabadai, der war richtig spritzig. Also der ist da sehr, sehr schnell an den Spielern vorbeigekommen im Dribbling. Gute Technik gehabt, Ball sehr, sehr gut am Fuß gewesen, war mit Ball schneller als die Gegenspieler, ist da gut vorbeigekommen und hat auch den ein oder anderen gefährlichen Schuss dann abgegeben. Und ja, das ging dann erstmal so weiter, also quasi Anfangsphase, richtig intensives Spiel da von uns. Nur aufs Nürnberger Tor, sofort die Bälle geholt, Zweikämpfe bestritten richtig gut, defensiv standen wir, fand ich auch, sehr stabil. Und das ging dann, sag ich mal, die ersten 10, 12 Minuten ging das quasi in diese Richtung und dann hatte Nürnberg so ein bisschen mehr Spielanteile bekommen. Dann ist das Spiel so ein bisschen ausgeglichener geworden. Ich würde trotzdem sagen, dass wir da auch noch in der Phase die bessere Mannschaft gewesen sind. Und dann gegen Ende der ersten Halbzeit gab es dann dieses Powerplay nochmal und dann ja auch das Tor dann durch Karaman. Und dann sind wir da mit 1-0 in die Pause gegangen. Siehst du das ähnlich? Kann man das so sagen? Oder hast du eine andere Sicht auf die erste Halbzeit?
Ja, also ich bin voll bei dir. Also bin da an einem Punkt, der dabei, ich fand auch vor allem Kabadai, wie du es gerade angesprochen hast, sehr, sehr stark in dem Spiel. Muss aber dazu sagen, ich habe gehört, dass er auch in den ersten 2-3 Minuten schon einige gute Szenen hatte, die ich aber leider nicht gesehen habe, weil ich habe die ersten 5-6 Minuten habe ich verpasst, weil wir einen Kumpel abgeholt haben von der Arbeit. Um 20 Uhr hatte der eigentlich Schluss, dann hatten die aber einen Kühlalarm oder so und dann war der erst um 20:15 raus und dann hatten wir da ein bisschen Zeitdruck. Aber ich habe es dann zum Glück zur 6. Minute ins Spiel geschafft. Das heißt, was davor passiert ist, habe ich zumindest nicht gesehen. Ich habe so ein bisschen gehört, dass der Kabadai auch sehr stark gewesen sein soll.
Ja.
Aber auch über die kompletten 90 Minuten, muss ich wirklich sagen, fand ich Kabadai sehr stark. Dadurch, dass ich jetzt die Szenen am Anfang dann vielleicht nicht gesehen habe, muss ich trotzdem sagen, mein persönlicher Man of the Match wäre es nicht. Aber er ist auf jeden Fall einer der besten Spieler auf jeden Fall im Spiel gewesen, wo ich auch sagen muss, bin ich überrascht gewesen, weil ich nicht gedacht hatte, dass es so gut von ihm in dem Spiel wird. Weil ich mir da schon eher gedacht habe, okay, wie schwer wiegt der Uedraogo-Ausfall? Mal schauen, muss man gucken. Aber muss man wirklich sagen, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht und ich denke, er wird auch im nächsten Spiel so oder so wieder gesetzt sein, ob mit oder ohne Uedraogo, wird, glaube ich, Kabadai wieder spielen. Den ich wirklich sehr gut fand, unabhängig vom Tor, wo ich auch finde, der wird von der Wichtigkeit her noch gefühlt immer wichtiger. Ist vielleicht einigen gar nicht mehr so richtig aufgefallen, weil es einfach normal wird, aber ich finde Seguin, wie der in das Team reingefunden hat, wie der spielt, hat hier und da dann auch mal Situationen, die vielleicht unglücklich laufen, wo man Ball nicht ankommt oder so. Kann alles passieren. Aber ich finde ihn wirklich so klasse, wie der mittlerweile spielt. Dann belohnt er sich auch noch mit dem Tor am Ende. Also Seguin ist für mich der Man of the Match des Spiels. Auch wenn man natürlich sagen kann, Kabadai, Karaman, gab auch andere Optionen, die man da nennen kann. Aber für mich war Seguin.
Ja, also wichtiger, sag mal, Führungsspieler, ohne laut zu sein, also so von seiner Spielweise, ne? So ein richtiger Mittelfeldstratege, der das Spiel so an sich reißt und quasi so den Takt vorgibt bei uns. Finde ich auch sehr, sehr stark. Auch so, finde ich so, ist so ein bisschen so wie Toni Kroos in der zweiten Liga, so. So von seiner Art und Weise, wie er spielt, richtig, richtig stark. Und war auch die letzten Spiele, auch wenn er das Eigentor dann im Einspiel gemacht hat, war er trotzdem richtig gut. Wichtiger Spieler im Mittelfeld, wo die ganzen Mitspieler sich auch auf ihn verlassen können, dass wenn die den Ball da spielen, dass der Ball erstens gehalten wird und zweitens aber auch eigentlich immer sehr, sehr intelligent zum Mitspieler gespielt wird und auch gut zum Mitspieler gespielt wird. Teilweise traut er sich ja auch, Pässe zu spielen, die dann mehrere Gegner überspielen, sodass man dann da in gefährliche Situationen auch kommen kann. Und da sehe ich ähnlich. Genau, ansonsten, ja, die ersten 6 Minuten fand ich sogar, oder die ersten 10, da hast du ja wahrscheinlich dann die Hälfte nicht gesehen, fand ich so richtig stark von uns. Dann ist es ein bisschen abgeflachter. Was man aber sagen kann, auch in der ersten Halbzeit, ist, dass die Abwehr sehr, sehr stabil gewesen ist. Ich fand, gegen Ende wurde die dann eher schwächer, aber so in der ersten Halbzeit, also jetzt mit Mörkin, Kaminski, Kalasch und Brunner,
Finde ich auch. Und was
die
man da
vier
auch vor
sind.
allem nochmal herausheben muss, wie Kaminski zurückgekommen ist auf einmal, hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht für möglich gehalten, dass er auf einmal sich wieder so fängt. Klar, der hat seine Temposchwächen, aber er ist zumindest nicht mehr dieser Unsicherheitsfaktor, der auch teilweise Dinge, der hat, muss man ja wirklich mal sagen, er hat teilweise Aktionen gebracht, die man von ihm nicht gewohnt war. So ein Lapsus einfach, dass er dann mal einen Ball verspringen lässt, dann da irgendwie nochmal mit einer Grätsche den retten muss. Sowas hat er einfach aktuell, solche Unsicherheiten hat er nicht mehr im Spiel drin und das ist sehr wichtig für uns, das merkt man auch. Und da muss ich ihn auch einfach nochmal rausheben, weil ich fand Kaminski wieder sehr, sehr stark. Und da hast du dann auch zum Glück nicht mehr diese Notwendigkeit, einen Scheinberg in die IV zu packen, was ja eigentlich eher eine Notlösung war, weil ich Scheinberg eigentlich auch im Mittelfeld lieber sehe. Finde ich auch da sehr gut, dass wir da wieder die Option haben, Scheinberg wirklich, der ja jetzt gerade theoretisch jede Position einnehmen kann, wenn Seguin jetzt vielleicht bald mal wieder eine Gelbsperre hat, so oft wieder gelb sieht, oder wenn Kaminski vielleicht ein Wehwehchen hat oder vielleicht doch mal ein schlechtes Spiel dabei hatte. Genauso kannst du dann auch Scheinberg auf die 6 stellen und Seguin vielleicht eine Position weiter nach vorne. Du hast jetzt einfach viel mehr Varianz. Je nach Gegner kannst du da auch entscheiden, wie du es aufstellen möchtest. Und das finde ich dann sehr gut, dass er dann eben Kaminski jetzt wieder wirklich zu fast schon alter Stärke zurückfindet. Und ich hoffe, das bleibt dabei.
Ja, sehr, sehr, sehr überraschend, wie der zurückgekommen ist. Ich finde auch generell jetzt mit dieser Viererkette, hat man so nicht mehr das Gefühl, so, wenn zum Beispiel jetzt der Kaminski in ein Duell geht mit einem Gegenspieler, oh, jetzt wird es gefährlich oder so. Sondern man hat eigentlich jetzt diese Sicherheit auch als Fan, wenn jetzt der Gegner angreift, dass du sagst, okay, wir haben eine starke Rechtsverteidigung hinten und zur Not ist auch noch der Müller im Tor, dass du so wirklich eine Sicherheit einfach irgendwie drin hast. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, dass die Spieler auch jetzt eine ganz andere Intensität auch fahren und auch, ich sag mal so, jetzt so ein Mörkin auch viel mehr für einen Kaminski, sag ich mal, mitläuft in den Situationen. Und auch, ich finde auch gerade so ein Kabadai und ein Ovejan machen extrem viel so. Auch ein Ovejan will ich mal
Ja,
hervorheben,
ja.
weil der hatte lange Zeit so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, kann natürlich auch sein, wegen seinen Verletzungen hatte der ja ständig, dass er Angst hatte, irgendwie in die Zweikämpfe zu gehen. Aber wie der im Moment in die ganzen Zweikämpfe reinspringt, sich dann durchsetzt in diesen Zweikämpfen, was ja eigentlich auch seine Stärke sein müsste als Verteidiger, was man aber nie gesehen hat. So, der ist ja eigentlich immer brilliert durch seine Flanken oder seine Standardsituationen, aber was der auch an Zweikämpfen holt mittlerweile, richtig, richtig gut. Was er auch für Wege zurückmacht auf seiner Position. Also der unterstützt den Mörkin und den Kaminski da in der Situation. Seguin ist auch defensiv immer mit am Helfen. Kabadai, finde ich, macht auch seine Situation nach hinten, wobei ich in der zweiten Halbzeit irgendwann der Moment gab, wo der Kabadai nur noch getrabt ist quasi. Da war, glaube ich, die Luft raus und ganz spät wurde er ja auch ausgewechselt, aber ja, und Brunner auch, ne? Den hatten wir auch hier verteufelt,
Ja.
so die ganze Zeit und mittlerweile auch sein drittes Spiel in Folge richtig, richtig gut. Dann aber immer dieser obligatorische Verletzungswechsel, ne? Weil der irgendwie mal zur 60. Minute nicht mehr kann oder verletzt ist, Muskeln machen zu. Da finde ich aber auch lobenswert, dass er wirklich seine Knochen hinhält und hier nochmal alles gibt und auch Leistung zeigt. Finde ich richtig gut. Ja, springen wir mal zur zweiten Halbzeit, dann machen wir mit der Offensive vielleicht weiter. Da auch nochmal so ein paar Kommentare in der Einzelkritik, weil drei Wechsel waren ja dann auch offensiv mit Lasmet, Chulinov, Idrissi. Genau. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum der Schiri uns so viele gelbe Karten gegeben hat, so nach der Halbzeit. Da war es ja irgendwie, ich muss mal gerade gucken hier, bis zur 49. Minute, von 45. bis zur 49. drei gelbe Karten. War ich schon krass so. Teilweise auch so Situationen, wo ich gesagt hätte, so, okay,
Muss
das
man
ist
nicht
jetzt
geben,
keine
so,
gelbe.
ja. Und dann auch teilweise
Ja.
Situationen dabei gehabt, wo Nürnberg eigentlich hätte eine gelbe Karte sehen müssen, wo wir dann noch einmal diese Umschaltmöglichkeit hatten, wo
Ja,
du den Pass
voll.
einmal hättest spielen müssen, dann wäre der frei gewesen, hättest du eine sehr gute Chance hier rausarbeiten können. Wo dann über den Flügel wärst du komplett frei gewesen, hättest du in die Mitte passen können, hättest selber den Abschluss suchen können mit dem Dribbling. Und da gab es dann keine gelbe Karte, was ich auch nicht so ganz nachvollziehbar fand. Deswegen, ich fand es persönlich auch eine sehr schwache Schiri-Leistung wieder, muss ich sagen. Also es war jetzt keine unfassbar klare Fehlentscheidung, wo man sich denkt, wie kann er das machen? Aber da hat sich wieder sehr viel zusammengesammelt. Gelbe Karten, komische Entscheidungen. Den Elfmeter kann man auch drüber streiten,
Ja.
ob es den geben muss, finde ich persönlich. Das sind ein
Also
paar
ich muss sagen, aus
Kleinigkeiten.
Schalke Sicht hatten wir eigentlich schon
Es war
so
jetzt nicht genau, das meine ich ja. Es war
mehr.
nicht für Schalke ein schlechter Schiedsrichter, sondern ich fand es allgemein keine gute Schiri-Leistung einfach. Im
Ja.
Allgemeinen, wenn du darauf guckst, ich finde auch immer noch, dass der Elfmeter einfach kannst du von mir aus geben, aber den musst du auch nicht geben. Also wenn wir den jetzt nicht bekommen hätten, hätten wir uns da jetzt nicht beschweren dürfen, finde ich.
Gegen Kabadei,
Genau, der
meinst du
Elfmeter,
die
den Karaman dann
Situation?
verschossen hatte, ja.
Ich fand das schon, da war ein klarer Elfmeter, weil der hat den Ball vorbeigeschoben und dann kommt da die Grätsche und dann geht er drauf und dann fällt er hin, klar. So hat der gewollt, auch der Kabadei, aber musst du nicht so dumm reingrätschen, so ganz ehrlich. Also für mich ein klarer Elfmeter. Da gab es da sogar noch eine Situation, die angeguckt worden ist, wo der Seguin da den Handspiel gemacht hat. Da hatte ich auch schon wieder kommen sehen, so. Weil ganz ehrlich, diese Situation
Das
wurde
habe ich
ja
auch
schon
gedacht,
so
ja.
häufig gegen oder für uns entschieden. Und da habe ich das schon wieder kommen sehen, so aus den letzten Wochen. Aber da hatten wir dann diesmal Glück gehabt, plus dann der Elfmeter jetzt auch noch so, der dann gegeben worden ist. Muss man auch sagen, auch wenn da diese gelben Karten gekommen sind, muss man schon sagen, okay, Schiri hat es jetzt nicht böse mit uns gemeint oder
Nee, das
so.
definitiv nicht.
Oder von daher. Für mich war es in Ordnung, aber ja, so ein super Schiri war das auch auf jeden Fall nicht. Ja, genau, dann gab es ja dieses Foul, Elfmeter, Karaman verschießt. Ich muss sagen, Elfmeter war trotzdem gut geschossen, ne? Der war ein bisschen Pech, dass er dann da an der Latte springt. Hätte der vielleicht auf Nummer sicher auch schießen können. Aber ja, ein paar Leute bei mir im Chat haben reingeschrieben, lass lieber den Terodde schießen, der ist sicherer. Ich hatte schon ein gutes Gefühl gehabt mit Karaman und ich finde, ich hätte jetzt auch kein schlechtes Gefühl, wenn er den nächsten Elfmeter schießt. Was sagst du da?
Nee, bin ich voll bei dir. Also ich finde auch, Karaman ist eigentlich ein, also der ist der wichtigste Spieler für uns, ist schon mal das Erste. Ist der torgefährlichste Stürmer aktuell bei uns, deswegen auch ein Punkt. Und das Dritte ist auch, ich finde Torres Elfmeter einfach nicht gut. So, der kann zwar dann auch mal ganz gut den Torwart vielleicht ausgucken hier und da, aber die werden nicht gut geschossen von ihm, weil Torres ist einfach ein Stürmer, der schießt die, also versucht sie platziert zu schießen, anstatt sie doll zu schießen. Und Karaman macht beides so ein bisschen. Und der hat auch einfach das Selbstbewusstsein, die Bälle normalerweise reinzuknallen. So, das war einfach unglücklich. Wenn der Latte und reingeht, dann sagt keiner was und jeder sagt, wow, Karaman, was hat er da schon wieder gemacht? Wie lässig der den da reinschraubt? Das ist halt einfach unglücklich, so muss man ganz klar sagen. Ich hatte vor dem Elfmeter sogar wirklich ein ungutes Gefühl. Ich weiß nicht, das
Ich hatte
war.
voll das gute
Ich
Gefühl,
hatte ein
so.
richtig schlechtes Gefühl, einmal weil ich dachte, okay, wäre
Ja.
jetzt typisch, es läuft alles gut. Aber es hatte weniger mit Karaman zu tun, als auch mit meinem Pessimismus einfach. Und ja, deswegen, ich habe kein schlechtes Gefühl, wenn Karaman jetzt weiterhin die Elfmeter schießt, sondern es war einfach ein situatives, oh nee, das wäre typisch Schalke, wenn wir jetzt das 2-0 nicht nachlegen können.
Ja, ist ja auch dann typischerweise so passiert, aber haben dann gegen Ende dann das 2-0 nachgelegt, ging dann auch über Kabadei, der sich da gut durchgesetzt hat, dann den Abschuss genommen hat, sehr, sehr feste geschossen, was ich auch bei Kabadei richtig gut finde, der haut da richtig mit voller Wucht drauf immer und dann blockt der Torwart den nach vorne ab und Seguin verwandelt den da trocken. Und dann war das Spiel natürlich entschieden. Zwischenzeitlich Nürnberg auch mit ein paar gefährlicheren Angriffen. Aber ich fand auch so über die gesamte zweite Hälfte war das auch eine Leistung, wo man sagen kann, dass wir da die bessere Mannschaft gewesen sind. Und das ist eigentlich auch so, dass der Moment, wo eigentlich wir in der Vergangenheit auch immer richtig nachgelassen haben in der zweiten Halbzeit. Ich fand auch, dass wir nicht mehr so intensiv gespielt haben. Aber ich fand uns trotzdem noch relativ gefährlich und ich fand, wir haben gut wegverteidigt, so die Situation. Ich würde sagen, im Vergleich zur ersten Halbzeit, gerade so die Anfangsphase, die ersten 10 Minuten, wenn du da in die zweite Halbzeit reingehst, das ist schon nochmal ein ein Unterschied. Da merkt man auch einfach, die Jungs, die haben konditionell ein paar Probleme. Und der hat die Spieler ja auch lange draufgelassen. Erster Wechsel verletzungsbedingt war ja Brunner gegen Schallenberg. Da hat er direkt einen Doppelwechsel dann auch gemacht. Und die drei anderen Wechsel waren ja, oder die, ja, waren ja zwei in der 88. und einen in der 90. plus. Das ist ja quasi, da ist das Spiel ja schon vorbei gewesen. Und ja, das ist auch nachvollziehbar, dass vielleicht der ein oder andere dann da müde gewesen ist.
Also im Großen und Ganzen stimme ich dir zu, die zweite Halbzeit war wirklich gut und wir waren auch überlegen und hätten auch, wenn es nur die zweite Halbzeit als Mannschaft gewesen wäre, hätten wir auch da den Sieg trotzdem verdient gehabt, bin ich voll bei dir. Nur was ich wirklich sagen muss, ich finde nach dem Tor gab es noch so zwei, drei Minuten, wo wir auch noch gut gespielt haben, aber dann wirklich so die letzten fünf Minuten, so ab der 89. ungefähr, fand ich wirklich das sehr erschreckend, wie wir da nachgelassen haben, also wie die Konzentration auch weg war, dann auch Idrissi mit zwei, drei sehr komischen Aktionen nach seiner Einwechslung. Wo dann einfach wieder diese Überheblichkeit war, ja, okay, wir führen 2-0, das Ding ist eh durch. Das hat man schon gemerkt, finde ich, dass da dann nochmal ein bisschen...
Das war schon unnötig, fand ich auch.
Da die 5 Minuten würde ich ausklammern, ansonsten bin ich voll bei dir. Wenn du die letzten 5 Minuten wegnimmst und das Spiel nur bis zur 88., 89. Minute geht, dann redest du da überhaupt nicht drüber, dann ist das ein komplett klar durchgespieltes Spiel von uns von vorne bis hinten, wo Nürnberg in keiner 10-Minuten-Fraktion irgendwie mal stückweise besser war als wir, sondern wir wirklich über 90 Minuten das bessere Team einfach waren. Aber wenn du das mit einberechnest, muss man wirklich sagen, also da hätten wir auch eigentlich nochmal das Gegentor verdient gehabt, da haben wir einfach Glück gehabt, dass wir Müller haben. Sehr fahrlässig dann nochmal zum Ende hin gewesen.
Wir hätten ja gegen Hannover auch einen Dreierwechsel quasi gehabt, das ist ja auch ein Dreierwechsel gewesen, nur halt in 2 Blöcken. Mhm. Und danach ging halt auch nichts mehr in der Schlussphase, ne? Und jetzt hatten wir das nochmal gemacht, da ist ja auch... Lassme und Idrissi gekommen gegen Hannover und dann halt noch Van der Sloot. Jetzt war es auch Lassme und auch Idrissi. Und wer war der dritte?
Chulinov.
Chulinov, genau. Also woran liegt's? Liegt's daran, dass wir 3 Spieler wechseln und so der Spielfluss irgendwie weg ist, weil die halt neu sind? Oder liegt's dann an der Qualität von der Bank, dass wir quasi ja, dann da Spieler bringen, die halt von der Qualität her extrem abfallen. So. Weil normalerweise müssten die ja frisch sein und müssten eigentlich in dem Moment die Mannschaft ja besser machen. Ne?
Ja, ich glaube, es ist so eine Mischung aus allem. Also einerseits finde ich wirklich, du kannst jetzt zum Beispiel einem Chulinov, der reinkommt und sich direkt eine Gelbe abholt, jetzt nicht wirklich vorwerfen, dass er reinkommt und keinen Bock hat oder so. Ich glaube aber trotzdem, zum Beispiel bei Idrissi hast du ja auch gemerkt, Unkonzentriertheiten, vielleicht auch teilweise mangelnde Qualität, kann man auch drüber sprechen. Auch bei Chulinov in den letzten Spielen ja nicht mehr wirklich die Leistungen da gewesen, die man sich von ihm wünscht. Auch ein Lassmer hat mal gute, mal schlechte Spiele, aber ich finde trotzdem, du hast beim ganzen Team dann auch in den letzten 5 Minuten schon gemerkt, dass da irgendwie die Konzentration nachgelassen hat, wenn man sich gedacht hat, okay, 2-0, das Ding ist eigentlich durch, hier kann nicht mehr wirklich was passieren. Und wenn die dann ein Tor gefangen hätten, hätten sie sich nochmal kurz 3 Minuten zusammengerissen. Aber das darf halt eigentlich nicht passieren, du musst die letzten 5 Minuten dann auch noch konzentriert bleiben. Ich als Müller hätte mich da sehr geärgert, wenn er das Gegentor gefallen wäre und ich dann wieder nicht zu 0 spiele. Deswegen hätte ich da auch allen Ärger verstanden und ich glaube, das ist wirklich dann einfach so eine Gemengelage, sodass die Qualität natürlich nicht komplett da ist, wie bei einem Karaman, wie bei einem Kabadai, der überragend war und auch wie bei einem Aujan, den ich wirklich in den letzten 3 Spielen überragend fand, der nach vorne so viel Einfluss mittlerweile hat, der hätte auch schon wieder 1-2 Tore machen können im Spiel. Natürlich ist da Qualitätsabfall. Ich finde aber auch, ich gebe dir recht, was so die Frische angeht, muss es eigentlich ausgeglichen werden können, dass die Spieler da trotzdem ihren Stempel den nochmal aufdrücken können für 5 Minuten. Aber wie gesagt, ich bleibe dabei, da waren in den letzten 5 Minuten bei allen die Konzentration nicht mehr so da wie in den 88 Minuten davor.
Ja, ist so, aber ist ja zum Glück gut ausgegangen, genau. Von daher... Einfach abhaken die letzten 5 Minuten und positiv bleiben, positiv denken. Ich würde gerne noch mit dir die Offensivreihe dann noch besprechen. Top, Karaman, Terodde. Karaman, Tor gemacht. In der Situation fand ich, echt aus ganz wenig richtig viel gemacht, wo er das Tor gemacht hat. Weil der hat so ein Zuspiel bekommen von Keke Top. Den er erstmal so stoppen musste, der nicht so richtig in den Lauf, dass er sofort schießen konnte, gespielt worden ist. Hat sich dann auch so gedreht, wo ich gedacht habe, okay, der wird ja jetzt zugeblockt, aber der findet perfekt den Weg zum Tor durch 2 Spieler durch und trifft den platziert in die Ecke. Also das war schon fast Weltklasse-Niveau, so, die Situation so aufzulösen in dem Moment. Und da fand ich, hat er richtig stark gemacht. Ich fand auch generell so, hat er richtig kluge Pässe auch gespielt. Der hat ja auch quasi einen Elfmeter rausgeholt mit dem Pass auf Kabadei. Generell auch in den Situationen, in den Dribblings, zieht er immer die richtige, also er trifft immer die richtige Entscheidung. Richtig, richtig stark und löst das natürlich auch immer mit seiner Qualität richtig stark auf und hatte dann halt diesen Elfmeter drinne, den der dann an die Latte geknallt hat. Dann aber, das war durchaus ein starkes Spiel. Dann wollte ich Top nochmal loben, weil da ist mir auch nochmal eingefallen, aufgefallen, wie der seinen Körper eingesetzt hat in dem Spiel. Das war richtig, richtig stark. Wie der die ganzen Spieler da immer wegdrückt und viele Freistöße rausgeholt hat. Richtig, richtig gut. Terodde fand ich von den dreien mehr so blass gewesen, aber hat er auch, war auch am Spiel beteiligt. War jetzt nicht so, dass er wie auch öfter mal einfach unsichtbar gewesen ist und man so sagt, man spielt mit einem Mann weniger, sondern auch er war am spielerischen oder spielerisch an vielen Situationen beteiligt gewesen und hat aber auch Zweikämpfe, die der geführt hat. Also auch in der Defensive oder in den zweiten Bällen war der da auch präsent und konnte die Intensität mitgeben. Da fand ich auch gut. Wird da aber Top und Karaman nochmal, sehe ich da deutlich stärker. Wie siehst du das?
Ja, also erstmal Karaman bin ich auch voll bei dir. Also den fand ich auch wirklich sehr, sehr stark. Der verschossene Elfmeter, wie gesagt, haben wir schon genug besprochen, war einfach unglücklich. Das kann passieren. Also man kann keinem Spieler vorwerfen, der so platzierte Elfmeter schießt, dass er dann auch mal einen vergibt. Da gibt es schon ganz andere, die wirklich so viele Elfmeter in ihrem Leben perfekt platziert geschossen haben und dann den auf einmal vielleicht drüber sogar schießen. Das kann wirklich passieren. Wie du gerade schon gesagt hast, diese Situation, wo der den Pass von Top bekommt, diese Drehung, du kannst aus dieser Drehung eigentlich nicht so einen platzierten und dann auch gleichzeitig vor allem so abschlussstarken, dollen Torschuss abgeben. Wahnsinn, wirklich. Wie du gerade gesagt hast, am Hang zur Weltklasse, den da so, vor allem der ist ja dann auch nochmal aufgekommen und dann hochgesprungen, sodass der Torwart da eben gar nicht rankommen konnte, weil er eben nicht seine Hand einfach nach unten auf den Boden packt und dann den da nochmal rauskratzt, so wie es Müller bei der einen Situation überragend gemacht hat, einmal als er den Ball gehalten hat. Weil der Ball ja eben nochmal aufkommt und nochmal hochspringt. Das ist so schwer zu halten für einen Torwart. Das war ein überragender Abschluss. Wirklich Weltklasse-Tor, wie du auch gerade dann auch noch gesagt hast mit den Pässen. Er ist so spielintelligent. Das ist wirklich der Wahnsinn. Der spielt die Pässe in dem perfekten Moment mit meistens auch der genau richtigen Intensität. Und das ist halt so etwas, was dann im Torode, hat man im Spiel gemerkt, sehr oft gefehlt hat. Also die Pässe von Torode waren halt dagegen wirklich teilweise. Du hättest so gut umschalten können, wenn da Karaman statt Terodde gewesen wäre, wäre der Pass so schön in Lauf teilweise gekommen. Aber das ist halt einfach nicht Terodde Stärke, das muss man ganz klar sagen, das wird es auch nicht mehr. Aber ich bin auch bei dir. Trotzdem hat Terodde einfach einen Impact auf das Spiel, weil er der Kapitän ist, weil er wichtig fürs Team ist. Hast du da auch nochmal in den letzten Minuten gemerkt, wo dann eben diese Phase kam, wo das Team nachgelassen hat, war er auf einmal hinten, war Innenverteidiger gefühlt und hat dann nochmal Bälle rausköpfen wollen. Das zeigt auch einfach nochmal, wie wichtig ihm das ist, dass wir das Spiel gewinnen und auch zu null gewinnen fürs Team. Und deswegen, ich finde auch, dass er da trotzdem auffällig war, aber von den dreien auf jeden Fall der unauffälligste. Bin ich voll bei dir. Da war dann auch ein Keke Top mit seinem Körper, mit seinen Pässen auch sogar teilweise nochmal deutlich stärker. Und bin da auch voll bei dir. Also für mich, Karaman, wenn du den Elfmeter sogar komplett ausklammern würdest, wäre der im Spiel für mich schon wieder eine 1. Wenn du Elfmeter mit einbeziehst, 1 minus, 2 plus. Keke Top fand ich auch super, eine 2 und Terodde vielleicht eine 4. Der war trotzdem, war gut, war in Ordnung,
Ja,
aber er
4 würde ich
war.
auch nicht geben. 3 minus ist, glaube ich,
Ja, gut, dann einigen wir uns auf 3
auch
minus, 4
okay.
plus. Bin ich auch noch dabei, aber ich
Ja.
fand ihn schon wirklich im Verhältnis zu den anderen beiden sehr unauffällig. Also da hättest du schon. Mit einem anderen Spielertypen vielleicht ein bisschen mehr bewegen können. Aber er hat trotzdem alles gegeben fürs Team, hat auch im Passwege teilweise zugelaufen. Aber es war halt kein klassisches Terodde-Spiel, wo er dann vielleicht mal gut in Szene gesetzt wird und zwei, drei Tore schießt. Leider nicht, aber die Spiele gibt es ja trotzdem weiterhin immer noch und die werden auch wieder kommen.
Ja, eine Idee habe ich. Und zwar Kabadei ist ja auch in die Stürmerposition gegen Ende reingerutscht. Ich fand das eigentlich richtig stark, weil der ist ja abschlussstark. Dann hat der mit seiner Geschwindigkeit eigentlich, kannst du den so einsetzen, wie du eigentlich immer Lassmer einsetzen willst, das aber nicht funktioniert. weil er halt nicht so dribbelstark ist. Und ich fand den eigentlich, ich glaube, gegen Ende hat der mit Top vorne drinnen gespielt
Nee,
oder
Torodde.
oder
Top
mit
wurde
der
ausgewechselt. Das
Rolle,
ist auch
mit
eine
der Rolle
Sache, über
von.
die ich mit dir noch gleich sprechen will.
Ja, Idee von mir ist, falls Ouedraogo zurückkommt, wo es ja danach aussieht, dass der wahrscheinlich nächstes Spiel wieder mit dabei sein könnte, wie man das so hört, könnte man ja Ouedraogo auf die Kabadai-Position packen, Kabadai dann nach vorne ziehen, Karamanlester auf der 10 und dann hättest du vielleicht mal den jungen Doppelsturm mit Kabadai und Top. Mit ja, einem richtig formstarken Kabadai und einem Top, der es ja auch zuletzt richtig gut gemacht hat. Oder du packst ihn halt zusammen mit einem Terodde vorne drin, aber Kabadai jetzt aus der Startelf rauszurotieren, ist, glaube ich, ein bisschen blöd in seiner Form gerade. Und ich finde, Ovean hat, will ich auch nicht missen wollen,
Ja,
gerade in der
bin ich voll bei dir. Da
Startelf.
habe ich auch ein bisschen Angst vor, dass das passiert.
Deswegen. Ja, können wir ja später noch drüber sprechen, wenn wir in die Aufstellung reingehen, aber mal so eine kurze Idee gerade reingeworfen. Ja, 2-0 ausgegangen. Sollen wir mal auf die Tabelle gucken, was das für Auswirkungen dann
Können wir gerne
hat?
gleich machen, nur der Punkt, worüber ich mit dir noch sprechen wollte. Ich verstehe nicht, warum Kegetop in dem Spiel spätestens in der 70. ausgewechselt wird und Torodde dann meistens durchspielt. Torodde hat natürlich auch eine gewisse Berechtigung dafür, als Kapitän möglichst viel auf dem Platz zu stehen und ist auch wichtig, ist auch ein Stürmer, der auch immer mal wieder dann noch ein Tor vielleicht machen kann. Aber ich finde wirklich, Keke Top ist in so vielen Spielen wirklich so stark eingebunden und du merkst ja dann auch teilweise den Abfall an der Qualität, wenn er rausgeht. Der ist vom Körper, vom Ballbehaupten, vom auch teilweise Dribbling, was er da teilweise gemacht hat, wie er da dann nochmal eine gelbe Karte zieht, einen Foul zieht. Das ist so stark für sein Alter, wirklich richtig gut. Und in dem Spiel musst du meiner Meinung nach Kicketop spielen lassen und Torodde auswechseln. Und da kannst du auch, finde ich, nicht die Karte spielen, der ist noch zu jung, nicht zu viel Druck oder er ist platt oder was auch immer. Weil platt war er nicht, tut mir leid, habe ich nicht gesehen. Der war immer noch voll im Spiel drin, voll im Saft. Und Kawadai, der auch jung ist, ungefähr selbes Alter, spielt halt durch. So, und ich fand, beide waren sehr, sehr stark im Spiel. Deswegen, für mich persönlich, musst du dann Top auch durchspielen lassen. Und da gibt es für mich auch nicht dann die Ausrede, ja, wir wollen ihm nicht zu viel Druck aufhalsen. Weil der hat ja in dem Spiel sogar die Vorlage gemacht, da kannst du jetzt nicht mal meckern und sagen, ja gut, Keke Top, der ist vielleicht doch nichts, der hat jetzt keine Torbeteiligung beigesteuert als Fan. Die Grundlage gibt es dafür ja auch nicht.
Ja, ich glaube, das hat halt viel damit zu tun, dass Terodde Kapitän ist. So, und ich glaube, du brauchst halt ein paar Säulen. Und wenn man sich festgelegt hat, auf eine Säule Terodde zu setzen, ihn dann auf die Bank zu setzen, ist halt, ja, ist
Das ist das
halt dann schwierig.
Nationalmannschaftsproblem mit Gündogan eigentlich, ja.
Ja, weil Karaman kannst du nicht auf die Bank setzen, ne? So. Und
Nee,
dann hast
nee.
du halt nur noch, ja, dann hast du halt nur noch da, wenn jetzt auch ein Kabadai-Stürmer spielen sollte, nur noch eine Position für Terodde oder Top und der ist dann halt gesetzt, so, ne? Und ist halt dann diese schwierige Situation, so. Ja, keine Ahnung, also, solange wir gewinnen, ist das eh egal, so.
Finde ich nicht mal
Ich finde halt
unbedingt.
schon,
Ich finde schon, dass du halt auch
ja.
darauf setzen solltest, dass du so einen Jungen wie Keke Top halt nochmal mehr stärkst, nochmal mehr Selbstbewusstsein auch einfach durch die Spielpraxis gibst. Der kann halt auch extrem wichtig werden für uns in der
Meine, er hat
nächsten
jetzt
Saison. Ich
auch
meine,
70 Minuten gemacht,
ja
ne?
klar,
Das
es ist
ist
trotzdem
ja
jetzt
jetzt auch
nichts
nicht wenig
Schlechtes.
so.
Da meckere ich auch nicht. Aber ich habe
Ja.
wirklich große Angst davor, dass Geras jetzt den wieder in den nächsten 2 Spielen auf die Bank packt. So, das kann ich mir halt wirklich gut
Ja.
vorstellen. Und der kann halt in der nächsten Saison deutlich wichtiger werden, als es ein Torhüter ist. Weil ich meine, guck mal darauf. Torhüter hat jetzt diese Saison 5 Tore gemacht. So, das ist okay, aber wenn du drauf guckst, wie viel Spielzeit er hatte und was er eigentlich für ein wichtiger Stürmer war in seinen Saisons in der zweiten Liga, ich glaube,
Nee,
in der nächsten Saison wird es das nicht mehr sein. So, das ist halt leider einfach nicht mehr seine Zeit, muss man leider sagen. Ich finde immer noch, man kann ihn auf jeden Fall mitnehmen für die Bank in der nächsten Saison, aber in der nächsten Saison muss Keke Top Stamm spielen oder du holst halt einen neuen Stürmer. Und ich glaube, das wird nicht passieren, weil wir kein Geld und kein Budget dafür freimachen wollen. Deswegen Keke Top ist für mich nächste Saison gesetzt. Deswegen musst du ihn jetzt schon mal
ja.
dafür in Form und in Fahrt bringen, dass er nächste Saison da am besten weitermacht, wo er aufgehört hat und dann vielleicht sogar noch mit ein bisschen mehr Output, ein bisschen mehr Tore, Vorlagen vielleicht sogar. Und das schaffst du nur, indem du ihn jetzt auch wirklich spielen lässt. Wenn du den jetzt im nächsten Spiel 70, 80 Minuten auf der Bank hast, wird es schwierig, wirklich. Ich finde, du musst ihn jetzt stärken, damit du ihn in der nächsten Saison als deinen wirklichen Zielpunkt des Spiels ausrichten kannst. Weil, ich meine, überleg mal, wenn du darum das Team baust. Ja.
Dann will ich aber einen 5-Jahres-Vertrag für Kike Top haben, der
ja, immer noch einen auslaufenden Vertrag hat. Das wollen wir, glaube ich, alle. Wollen wir alle, aber du kannst dir das gerade jetzt auch nicht erlauben, zu sagen, ja, nee, gut, weil er jetzt seinen Vertrag noch nicht verlängert hat, lassen wir ihn nächste Saison nicht spielen, weil dafür haben wir einfach das Luxusproblem haben wir einfach gerade nicht. Das geht nicht.
Nee, ich bin ja auch bei dir. Ich bin ja auch bei dir und ich finde ja auch aktuell, so wenn ich mich zwischen zwei Spielern rein von der Leistung entscheiden sollte, zwischen dem Kike Top und dem Terodde, anhand der letzten von mir aus 3 Spielen, weil Terod hat ja auch 1 von den 3 hat der Doppel getroffen, ne?
Genau,
hat
einen Doppelpack geschossen. Und Top, ich glaube, vor 4 Spielen sogar war das.
Ja. Also da hat ja auch der Terodde zumindest mal diese Tore gemacht. Ich meine, Top bringt dir mehr fürs Spiel, ne? Der ist, also in diesen körperlichen Situationen kann er seinen Körper besser einsetzen, ist dynamischer und auch im Passspiel stärker. Was mir bei ihm noch ein bisschen fehlt, vielleicht auch der Trainer, in diesen 70 Minuten muss er halt auch einmal treffen, so, ne? Der ist halt Stürmer so. Und wenn er das auch noch macht, dann führt, glaube ich, gar kein Weg mehr an ihm vorbei. Ja. Dann ist er, glaube ich, auch auf jeden Fall gesetzt. Und wenn er nach dem Treffer dann nicht spielt, dann weiß ich nicht, dann macht der Trainer was falsch. Aber so kann ich es noch nachvollziehen, weil und Terodde halt als Kapitän ein wichtiger Spieler ist. Und du weißt ja auch nicht, wie das zwischenmenschlich auch aussieht. Ne? Du brauchst halt auch ein paar ältere Spieler auf dem Platz, wo sich die Jüngeren auch dran orientieren können. Und vielleicht ist der Terodde ja so. Jemand ist ja schließlich auch ein Kapitän. Und ja, und wie gesagt, ich finde, solange wir da gewinnen, ist das okay. Und ich meine, 70 Minuten ist ja auch schon eine Zeit, wo du einen Spieler entwickeln kannst. Viel schlimmer war ja die Zeiten, wo wir um eine Einwechslung von Kike Top irgendwie gebettelt haben und die nicht bekommen haben oder erst in der 85. Minute kam er dann so rein. Dann hat quasi Lasme gestartet, Terodde kam als erster Stürmer und dann vielleicht ein Kike Top so in der 85. nochmal.
Ja.
Da hat er sich ja jetzt auch schon viel, viel mehr in die Mannschaft gespielt.
Zum Beispiel dazu noch, typisches Beispiel. Mhm. Wir haben ja gegen Paderborn 3-3 gespielt, wo Kike Top dann reinkam, 11 Minuten gespielt hat, das Tor macht. Und im nächsten Spiel sitzt er halt wieder auf der Bank, spielt 28 Minuten in dem Spiel gegen Hertha. Ja. So, es hat funktioniert halt prinzipiell, weil Terodde da die 2 Tore gemacht hat. Übrigens, es war vor 4 Spielen dementsprechend. Aber du hast einen Kike Top, der reinkommt, in 11 Minuten ein Tor schießt, was ja sogar wirklich ein überragendes Tor war, haben wir auch alle dann damals sehr gut besprochen. Und dann spielt er einfach nicht dann. Das verstehe ich halt nicht so. Das ist so eine Situation wieder gewesen, wo ich da Gerards nicht nachvollziehen konnte. Aber heute keine Gerards-Kritik, habe ich mir vorgenommen. Gibt's heute nicht. Aber wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst, dass man Kike Top da jetzt vielleicht wieder ein bisschen Bankplätze wärmen lässt. So, das darf eigentlich nicht passieren, weil der halt wirklich sehr wichtig fürs Spiel ist.
Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Also mir wäre wichtig, den Vertrag zu verlängern, weil dann kannst du den auch entwickeln und dann entwickelst du den nicht für den nächsten Verein quasi. Weil ich bin ehrlich zu dir, wenn der Vertrag nicht vor der Vorbereitung verlängert wird oder Anfang der Vorbereitung, dann würde ich sogar so weit gehen und den verkaufen. Weil sind wir ehrlich, der spielt dann da seine guten Spiele dann von mir aus und geht dann im nächsten Jahr ablösefrei. Und du hast halt bei einem Kike Top nicht die Sicherheit, wie wenn du sagst, Terodde, als er damals vom HSV zu uns gekommen ist, der macht hier 20 Saisontore, den nimmst du mit, egal ob der einen auslaufenden Vertrag hat. Wie beispielsweise Karaman, da läuft der Vertrag auch aus. Wenn er nicht verlängern würde und jetzt kein Verein 10 Millionen bietet, oder auch über... wenn kein Verein 5 Millionen plus bietet, würde ich sagen, hallo Karaman, mit ihm steigen wir noch am ehesten auf. So, den hältst du trotzdem.
Oder so. Der ist zumindest der Garant, dass du wieder die Klasse auf jeden Fall hältst. So, genau, ja.
Ja, der ist halt ein richtiger Unterschied. Der ist
wie Bülter, hätte sein können, wenn wir ihn behalten hätten. So, das ist genau dieselbe Situation
eigentlich. Oder ein Salazar oder sowas, ne? Und ein Kike Top ist das noch nicht, kann das werden im Laufe der nächsten Saison vielleicht oder wenn es ganz gut läuft in der Vorbereitung. Eine Garantie hast du aber darauf noch nicht. Und sagen wir mal, der spielt dann die ersten Spiele gut, aber noch nicht so überragend und dann spielt er gegen Ende überragend, aber Dadurch, dass er nicht die gesamte Saison überragend spielt, haben wir dann am Ende einen Mittelfeldplatz oder was weiß ich nicht alles. Und dann geht er ablösefrei nach Bremen oder so, keine Ahnung wohin. Ja, und dann hast du den Spieler entwickelt, der hat dann ja, hier die Spielzeit sammeln können und am Ende des Tages bist du dann in 2 Jahren, ja, bist du noch nicht mal auf der gleichen Position wie jetzt aktuell im Sommer, sondern sogar noch zurück, weil du den noch ersetzen musst und der ist ablösefrei gegangen.
Ja, also den Gedankengang verstehe ich komplett. Also, dass du zum Beispiel sagst, okay, wenn Kegetop dem Verein mitteilt, okay, ich möchte nicht verlängern, ich würde vielleicht noch ein Jahr spielen, aber dann muss ich den nächsten Schritt gehen und das macht für mich am meisten Sinn so. Dann verstehe ich, wenn du sagst, okay, wenn wir 1 Million, 1,5 Millionen, 2 Millionen vielleicht für Kegetop geboten bekommen, nehmen wir das an und holen vielleicht einen Spieler, der in der zweiten Liga zumindest 15 Tore plus garantiert oder 10 Tore plus wenigstens garantiert. Ja. Weil mehr wird Kegetop wahrscheinlich auch nicht schießen, weil er muss sich ja erstmal noch weiterentwickeln. Da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig. Deswegen den Gedankengang würde ich auf jeden Fall nachvollziehen, wenn du sagst, okay, Kegetop abgeben, 1 Million, 1,5 Millionen und du holst dann für 300.000.
Am liebsten 5 Jahresvertrag. Ich will den gar
natürlich,
nicht
natürlich, natürlich. Aber wir gehen ja gerade
bei uns an.
Ja, wir gehen ja gerade davon aus, dass
10-Jahresvertrag. So, ich will ja unsere Jugendspieler mal behalten. So bei Asan ist das ja so, der wird ja eh wechseln. So, das ist ja klar, ne? So, ich habe jetzt gelesen, bei ihm, wenn ein Verein aus England kommt, kann es sogar 20 Millionen Ablösesumme werden. Ich hoffe so sehr, dass irgend so ein, weiß ich nicht, Brentford oder Brighton oder irgendwie
Brighton
so
auf würde gut Deckung passen.
Ja, wir brauchen mal so ein deutsches Talent irgendwie. Die haben ja eh das Geld locker und dann kommen auf einmal 20 Millionen zustande. Dann könnten wir echt im nächsten Jahr einkaufen mit Ben Manga und ja, da hätten wir echt...
Was ich auch noch gehört habe, was möglich sein soll, dass vielleicht Bayern Uedraogo kauft und direkt ein Jahr zurück an uns verleiht, wäre auch nicht schlecht für uns. Also natürlich ist
finde ich auch cool.
Genau, natürlich ist dann nicht die, ja, ich sag mal, allgemeine Stimmung gegenüber Uedraogo genauso gut, wie wenn er jetzt wirklich unter Vertrag bei uns wäre. Aber vom Prinzip her, er wird natürlich trotzdem den vollen Support haben, das ist klar.
Nee, also ich denke mir mal, die Situation, wo wir jetzt Spieler kritisch gegenüber sind,
die ist vorbei.
Damals
ist vorbei.
Bei Goretzka, ja, wo der ablösefrei wechselt, so, das können wir uns gar nicht erlauben. Ja, genau, zumal das. Er uns dann ja auch eine Ablösesumme bringt und uns da ja, dabei hilft, dass ja, wir genau, dass wir noch ein Budget haben in der nächsten Saison, ne, dass wir die Schulden abbauen können und vielleicht noch eine Kaderplanung irgendwie mit Geld vornehmen können, was wir jetzt nicht haben. Und wenn er da ein Jahr noch bei uns bleiben will, das zeigt ja auch die Verbundenheit, ne? Und ich glaube, die Fans würden den feiern, dass der uns da rettet und dass der dann ja, Bock hat, nochmal zweite Liga hier anzupacken, weil der kann in jedem Verein in der Bundesliga nächste Saison wechseln. Da mal in der ab Platz 10 wird er wahrscheinlich auch sogar den meisten Vereinen in der Startelf stehen können.
Ja.
Ja, okay, nee, dann lasst jetzt tatsächlich mal auf die Tabelle kommen, denn die sieht richtig gut aus. Wir haben jetzt die Konstellation, dass wir vorrücken konnten, da die Konkurrenz nahezu gepatzt hat an diesem Spieltag. Also wir hatten Lautern mit einer 2-1-Niederlage gegen Fürth. Hansa Rostock verliert 4-0. Wien Wiesbaden verliert 2-0. Und Osnabrück verliert ebenfalls 4-0 gegen Kiel. Das war ja alles quasi entweder am Freitag oder an dem Samstag. Aber vor uns, vor unserem Spiel, hatten da deswegen auch nicht so viel Druck in dem Spiel. Und jetzt am Sonntag, ihr hört den Podcast ja am Montag, also für euch gestern, hatte Magdeburg zumindest mal ein 2-2 geschafft gegen Hamburg. Das ist, glaube ich, okay für die.
Aber auch verspielt ein 2-0, was eigentlich hätte werden können.
Total. Für uns ist wichtig, dass sie nicht gewonnen haben. 2 Punkte im Prinzip da auch nochmal verloren, da die jetzt ja auch hinter uns stehen. Und Braunschweig auch da gegen Hannover 0-0, hört sich jetzt auch nicht so schlecht an. Aber halt auch nicht gewonnen und damit quasi alle Mannschaften hinter uns ohne Sieg, 2 Unentschieden, alle restlichen verloren. Und das war ja ein Spieltag wie gemalt für uns. Wir sind jetzt auf dem 12. Spieltag, 12. Platz mit 35 Punkten Und haben jetzt auch quasi Nürnberg in Reichweite mit 37 Punkten vor uns, mit einer schlechteren Tordifferenz von minus 16. Wir haben minus 10. Und dahinter ist jetzt Magdeburg auf 13 mit schon 2 Punkten Unterschied zu uns, mit einer besseren Tordifferenz von minus 6 und 33 Punkten. Dann geht es nochmal 2 Punkte runter bis zum 16. Platz, vom 14. bis zum 16. Platz. Wehen mit minus 9 noch am 14., Braunschweig mit minus 11 am 15. und Rostock mit minus 21, also der deutlich schlechteren Tordifferenz gegenüber uns mit auch 31 Punkten. Dann haben wir Lautern auf Platz 17 mit minus 13, auch eine schlechtere Tordifferenz und 29 Punkten. Und Osnabrück auf dem letzten Platz mit minus 30 Punkten, die deutlich schlechteste Tordifferenz. Und 24 Punkten stehen wir richtig, richtig gut da. Wir haben jetzt quasi 6 Punkte Vorsprung vor dem direkten Abstiegsplatz plus die bessere Tordifferenz, die aber sich noch verändern kann, minus 10 zu minus 13. Aber auch zum Relegationsplatz haben wir schon ein gutes Polster von 4 Punkte und gegen Rostock die deutlich bessere Tordifferenz. Also die werden uns die nicht mehr nehmen jetzt in den letzten Spieltagen, also kann man da auch schon von fast 5 Punkten sprechen. Und bei nur noch 5 verbleibenden Spielen, also 15 Punkte sind noch im Topf. Was ich auch immer wichtig finde, wir haben jetzt mit Magdeburg, Wien, Braunschweig nochmal 3 Mannschaften, die auch noch hinter uns sind, bis zu den Abstiegsrängen. Also da müssen auch erstmal noch die 3 Mannschaften quasi mehr Punkte holen als wir, dass wir so weit zurückfallen in den letzten 5 Spielen. Und ich glaube schon fast, wenn du 2 Siege hast, bist du auf jeden Fall durch.
Ja.
Vielleicht reicht sogar schon ein Sieg oder ein Sieg und ein Unentschieden könnte auch schon ausreichen, um das dann da zu packen, je nachdem, wie die Konkurrenz da spielt. Und ja, ich glaube, mit noch 2 Duellen gegen Rostock und Osnabrück. Aber auch sowas wie Greuther Fürth am letzten Spieltag. Und ich glaube, Hansa Rostock auf jeden Fall zu Hause. Und ich meine, Osnabrück auch zu Hause. Ne, ist das richtig? Ich gucke nochmal
Osnabrück ist, glaube
kurz
ich,
nach.
auswärts, meine ich, ja.
Osnabrück. Ja, Osnabrück ist auswärts, aber Rostock zu
Ja.
Hause. Hast du auch 2 total schlagbare Mannschaften. Jetzt auch noch Elversberg, die man nicht unterschätzen darf. Kommen wir gleich zu. Haben gegen Pauli gewonnen, aber auch jetzt nicht die Übermannschaft. Das ist doch richtig, richtig gut, oder?
Ja, bin ich voll bei dir. Also erstmal der Abstand, den wir hergestellt haben, ist sehr wichtig, sehr befreiend, weil ich meine, wir haben vor dem Spieltag, haben wir noch drüber gesprochen, wenn alle Mannschaften ungewinnen, könnten wir auf den direkten Abstiegsplatz rutschen. So sind wir jetzt erstmal so weit davon weg, dass selbst wenn wir jetzt das nächste Spiel verlieren und alle komischerweise gewinnen sollten, was schon mal sehr unwahrscheinlich ist, wir selbst dann nicht direkt runterrutschen können. Und das fühlt sich einfach sehr, sehr gut an, sehr befreiend an. Und ja, einfach dieses Polster zu haben, ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und ich glaube auch, wie du gerade schon gesagt hast, du hast jetzt ein Wien Wiesbaden vor allem hinter dich bekommen, wo ich auch finde, formschwächstes Team der Liga. Da sieht es wirklich ganz düster aus. Ich kann mir bei denen auch vorstellen, dass sie noch direkt absteigen, wenn Lautern vielleicht Funkel-Sachen wieder irgendwie hinbekommt. Magdeburg sehe ich nicht, dass sie absteigen. Ich glaube, Magdeburg und wir werden beide die Klasse halten. Ich denke, das wird sich entscheiden zwischen Lautern, Rostock, Braunschweig und Wiesbaden, die beiden Plätze, die noch zu vergeben sind, neben Osnabrück klarzumachen. Weil ich einfach nicht davon ausgehe, dass wir in den letzten 5 Spielen alles verlieren, beziehungsweise vielleicht nur 2 Unentschieden holen. Ich glaube wirklich, wir werden nochmal hoffentlich mindestens einen Heimsieg sehen. Und ich glaube, mit einem Heimsieg und einem Unentschieden, 39 Punkte, gehe ich davon aus, wird man die Klasse halten. Ist natürlich nur eine Prognose. Es kann immer alles irgendwie anders
Ja,
kommen.
klar.
Aber ich persönlich glaube, 39 Punkte hältst du die Klasse. Mit 41 haben wir gerade schon drüber gesprochen. Sehr, sehr sicher. Und dementsprechend habe ich ein sehr gutes
Rein
Gefühl.
theoretisch, selbst mit 2 Unentschieden, sagen wir jetzt mal so, du gewinnst nichts mehr und du holst 2 Unentschieden,
Da könnte es knapp werden,
könntest
aber du
du,
kannst die Klasse halten.
kann man die Klasse
Ja.
halten. Du könntest aber auch tatsächlich noch rein rechnerisch, auch wenn du 40 Punkte holst, das ist ja immer diese Regel bei 40 Punkten. In der Regel bleibt man drinnen oder die muss man erreichen, um drinnen zu bleiben. Ganz Worst-Case-Szenario, zumindest im letzten Spieltag, könnte man noch bei allen Mannschaften auf 41 Punkte kommen. Bin mir fast sicher, dass das auch noch möglich ist, dass man theoretisch mit 41 Punkten auf den 17. runterrutschen kann.
Ja, 17. glaube ich aber nicht. Auch, 16. vielleicht.
Ja, ich glaube, rechnerisch ist das drin, aber höchst unwahrscheinlich. Was ich aber auch nicht außer Acht lassen würde, ist Osnabrück komplett abzuschreiben. Ich glaube, die werden uns gar nicht mehr erreichen können. Aber wenn zum Beispiel sowas wie Wien Wiesbaden kein Spiel mehr gewinnt, was ich durchaus für möglich halten könnte, die können die immer noch erreichen. Also in Wien Wiesbaden, Braunschweig, Rostock und Lautern, wenn da zwei Mannschaften sich finden lassen, die wenige Punkte holen, die vielleicht keinen Sieg mehr einfahren und ein, zwei Unentschieden, kann ich mir vorstellen, dass in Osnabrück, die haben auch ein okayes Restprogramm, wo die einige Siege landen können, können die auch wieder rankommen, ne? Weil gib denen mal zwei Siege, dann haben die einen Punkt auf diese genannten Mannschaften. Wenn die da zweimal verlieren, dann sieht es da nach zwei Spieltagen wieder anders aus, weil die spielen jetzt auch gegen diese ganzen Mannschaften. Die haben jetzt Braunschweig, Magdeburg und uns, quasi drei Mannschaften von unten drin. Auch zwei Heimspiele davon. Lass die mal daraus 7 Punkte holen und dann mischen die auch nochmal mit. Dann spielen die zwar noch gegen Pauli und Hertha, aber bei den Mannschaften könnte es dann auch schon, könnte die Saison auch schon entschieden sein. Pauli vielleicht am vorletzten Spieltag schon aufgestiegen sein und Hertha vielleicht aus dem Aufstiegsrennen auch um den Platz 3 raus sein. Und dann sind die da auch nochmal mit von der Partie.
Also ich persönlich muss wirklich sagen, ich sehe das leider nicht mehr. Also ich finde Osnabrück eigentlich echt einen coolen Verein und würde mir da auch eher andere Vereine wünschen, die absteigen. Aber ich sehe es nicht, dass sie zum Beispiel Wiesbaden einholen. Klar, 7 Punkte kannst du natürlich holen gegen Braunschweig, Magdeburg und gegen uns. Aber das musst du erstmal schaffen. Das sehe ich persönlich nicht, dass sie jetzt auf einmal anfangen, da 7 Punkte zu holen. Und dann vielleicht sogar noch gegen Pauli oder Hertha müssen die ja dann eigentlich auch nochmal punkten, um dann Wiesbaden zu überholen. Ja, plus, die dürfen kein Spiel gewinnen. Das sehe ich einfach nicht. Also ich glaube, Wiesbaden wird zumindest nochmal irgendwie ein Spiel punkten. Ob die jetzt nochmal mit 34, vielleicht 35 Punkten rausgehen, ist mal dahingestellt. Aber ich denke auf jeden Fall, dass die nicht bei 31 bleiben. Kann ich mir nicht vorstellen. Und dass Osnabrück dann auch vor allem noch zwei Mannschaften überholt, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Deswegen, ich glaube, Osnabrück wird leider absteigen. Aber vor allem hast du sogar gesagt, dass wir sind sowieso uneinholbar. Also 11 Punkte ist für die nicht mehr machbar. Ja, und das ist genau das Wichtige für uns zu wissen, dass wir wissen, okay, das ist auf jeden Fall schon mal durch. Das kann eigentlich nicht mehr passieren. Dafür müssen die jetzt jedes Spiel gewinnen. Und woher soll das jetzt kommen? Also bei jeder Formstärke, die vielleicht aktuell haben, das passiert nicht. Muss man leider ganz klar so Osnabrück sagen. Vor allem jetzt auch nach der 4-0-Niederlage gegen Kiel nochmal einen Dämpfer bekommen. Ist, glaube ich, für Osnabrück mehr oder weniger durch. Es ist rechnerisch möglich, aber mehr glaube ich nicht.
Wir hatten auch vor dem Spieltag das Momentum, ne? Zwei Siege in Folge gehabt. Hätten die jetzt Kiel geschlagen, dann hätten die auch nochmal 3 Punkte mehr. Dann hätten die
dann hätten wir darüber jetzt geredet.
20 Punkten. Und dann wäre das eine ganz andere Geschichte gewesen. Von daher gehe ich da auch mit. Es kann noch alles passieren. Wir haben jetzt hier mal ein paar Beispiele ausgegraben, aber höchst unwahrscheinlich. Und wie du gesagt hast, für uns das Wichtige, die werden uns 99% der Fälle nicht mehr einholen können mit so einem Punkteabstand. Von daher geht es für uns nur noch um 2 Plätze und einen haben wir da quasi jetzt nach dem Spieltag schon komplett geklärt.
Ja.
Und das ist eine gute Situation für uns. Gibt es ansonsten noch irgendwas Erwähnenswertes im Abstiegskampf? Ich glaube, dann haben wir abgehakt.
Würde ich auch sagen, ja.
Dann kommen wir nochmal zu einem Thema aus der Vergangenheit oder aus der letzten Woche. Die würde ich gerne mit dir kapitulieren. Ich habe so gehandhabt, ich führe ja den YouTube-Kanal und behandle da schon immer so die brisantesten News, also wenn Trainerwechsel kommt oder Spielertransfer und so. Da bin ich immer mit dabei und versuche da immer aktuell zu berichten. Jetzt habe ich mich so richtig angeekelt gefühlt von dieser ganzen Berichterstattung um diese Drexler-Geschichte, um diese angeblich zerstrittene Truppe mit Grüppchenbildung, mit die gegenden Trainer sind, wo geschrieben worden ist von diversen Quellen, Medien, der Trainer hat die Mannschaft verloren und. Guckt euch nochmal die PK an vor dem Spiel gegen Nürnberg, wo 15 Fragen gekommen sind, die den Trainer kritisiert haben, die die Mannschaft kritisiert haben, deren Verhältnis und wo die über die Drexler-Suspendierung gegangen sind. Da war quasi gar nichts mehr von, ja, welche Spieler fallen aus
Genau.
vor Nürnberg und wie schätzt du den Gegner ein? Gab es erstmal ja, wirklich so eine Breitseite von den Medien, wie ich die schon sehr, sehr selten erlebt habe, wo dann auch angekommen sind, wirklich die gezielt Unruhe reingebracht hat. Wenn du als Journalist so eine Frage stellst, weißt du, dass du Unruhe reinbringst mit so einer Fragestellung so. Und das ist halt alles bewusst geschehen. Hab mir jetzt auch so Berichte angehört, zum Beispiel den 1904 Talk von der WAZ. Muss sagen, also Andy Ernst, Robin Haag, Sinan Saad und so weiter und so fort. Ich gucke mir den so gerne an, diesen 1904 Talk. Und schätze die auch sehr für die Arbeit auf Schalke, aber ich fand in der letzten Woche wirklich, auch von der WAZ, auch von Sky, Bild, die sind ja sowieso sehr, sehr ja, stark in ihrer Meinung bezüglich Schalke, aber ich fand jetzt die anderen Medien haben sich deren Meinung irgendwie so angeglichen, ne? Wo man schon anhand dieser Überschriften, anhand der Berichterstattung, anhand der Fragen auch auf der PK schon ein Bild irgendwie gezeichnet hat, ein sehr, sehr negatives Bild und davon war ja auf dem Platz überhaupt nichts zu sehen, ne? Von daher kann man da von so einer, ich sag mal, fehlerhaften Berichterstattung sprechen oder was war da los so?
Also ich muss jetzt mal wirklich vorher sagen, ich möchte jetzt hier keiner Person, weder einem Andy Ernst, noch einem Robin Haag, noch irgendwem anders von der Zeitung mit den vier Buchstaben, von Sky, möchte ich niemandem irgendwas Persönliches unterstellen, dass man hier lügt mit Absicht oder dass man dem Verein schaden möchte. Das möchte ich keinem unterstellen, muss ich vorher schon mal sagen. Und ich schätze eigentlich auch die meisten Berichterstatter sehr. Also zum Beispiel Dirk Große-Schlamann, Andy Ernst, wie sie gerade auch alle aufgeteilt. Ich mag die auch alle sehr gerne.
Ja, die sind super.
Genau, aber ich muss auch sagen, da bin ich auch deiner Meinung. Ich finde auch, dass man da von Teilen unglücklicher Berichterstattung reden kann, auf jeden Fall. Ich habe auch die PK gesehen, ist in letzter Zeit nicht mehr oft vorgekommen, dass ich PKs geguckt habe, weil ich einfach so frustriert war von dieser ganzen Gesamtsituation. Aber die habe ich tatsächlich gesehen und da war ich auch erschrocken davon, dass es wirklich nur um Drexler gefühlt ging und um kritische Fragen an den Verein, an Gerards, ob er die Mannschaft überhaupt noch erreicht. Solche Fragen wurden da durchgehend gestellt und natürlich ist das für eine Zeitung oder auch für Reporter im Allgemeinen, sind das einfach natürlich relevante News, die natürlich aus dem Verein rausbekommen wollen. Weil ich finde auch, dass da in gewissen Teilen dann scheinbar die Quellen nicht gut genug und nicht valide genug waren, egal wie vertrauenswürdig man selbst die da eingeordnet hat, um so klar positioniert diese Meinung rauszutreten, dass eben bei Schalke nichts mehr ineinander greift, dass die sich gefühlt gegenseitig alle hassen und miteinander überhaupt gar nicht klarkommen. Weil wenn das so wäre, dann würde dann Karaman nicht zur Bank laufen und da wirklich so ein
Ja.
Zeichen setzen. Natürlich weiß er genau, was er da tut und dass er da dieses Zeichen setzt. Das kann natürlich auch alles ein bisschen dafür genutzt werden als Stilmittel. 100%, gebe ich denen auch recht. Aber da von einer nicht intakten Mannschaft zu sprechen, die wirklich, bei der gar nichts stimmt, von Grüppchenbildung bis zum sonst wohin, glaube ich nicht. Sehe ich nicht. Ich kann dem in gewissen Teilen auch was abgewinnen und sagen, okay, in der Mannschaft stimmt nicht alles. Da sind auch teilweise Spieler dabei, die da vielleicht Unruhe reinbringen, wo es dann auch teilweise, es ist normal, in jedem Team gibt es Grüppchen, 100%. Aber ich glaube nicht, dass die da alle so miteinander so wenig können, dass du da kein Team siehst, weil das habe ich auf dem Platz gesehen und das kannst du auch nicht einfach
Ja.
so für ein Ziel, wie sie es in dem Talk beschrieben haben, für das Ziel Klassenerhalt, nicht schlechte Karriereleistung quasi im Lebenslauf zu haben, Schalke nicht absteigen sehen zu wollen. Diese Argumente kannst du nicht so doll verbinden, dass du dich auf einmal als Team siehst und so spielst, wie du es als Team getan hast, wie die miteinander jubeln, wie die miteinander auf dem Platz alles gegeben haben. Sehe ich in dem Ausmaß nicht. In gewissen Teilen kann das stimmen, aber ich fand auch die Berichterstattung zu hart und zu sehr unbedingt Aufmerksamkeit bekommen wollen von allen Medien in dieser Woche. Und ich hoffe, dass sich das wieder ein bisschen runterfährt, weil man einfach auch gemerkt hat, okay, die sind damit ein bisschen zu weit gegangen.
Was ich halt sehr, sehr schade fand, ist, und die Mannschaft, da, die wird ja auch nicht hundertprozentig perfekt sein und Da wird es auch Probleme geben, das ist ganz klar, sonst würden wir auch nicht im Abstiegskampf
Ja.
sein mit einer Mannschaft, mit einem Etat von den Top 5, so, ne? Das ist auch ganz klar. Und es spielt ja jetzt auch ein Baumgartl in der U23 und Drexler spielt ja auch jetzt in der U23. Da gab es ja auch Reibereien, alles
Es gibt
völlig,
Probleme,
völlig,
genau.
völlig, völlig klar. So, ne? Was mich nur aufregt, ist, wir hatten zwei Spiele zuvor gehabt, die richtig gut waren, ne? Die letzten zwei Spiele, so, wo du mit 4 oder 6 Punkten normalerweise rausgehst, ne? So, die Mannschaft hat echt gute Leistungen gezeigt. Defensiv stand die richtig gut. Offensiv haben die gute Kombination gezeigt. So. Hat sich auch nicht so. Also, das sah jetzt auch nicht so aus, als ob die Mannschaft anhand der Spieler irgendwie ja, gegen den Trainer spielt oder solche Geschichten so, ne? Das war alles nicht da. Und dann gibt es da dieser Maulwurf in der Mannschaft, der ständig irgendwelche Leaks an die Presse durchgibt, so, der dann auch eingesetzt wird, noch zusätzlich, um das Störfeuer zu machen. Und da werden quasi, so habe ich das Gefühl, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, da ist ein Maulwurf drinnen, der unzufrieden ist. Ne? Sonst wird er halt nicht internas die ganze Zeit rausbringen. Und dieser unzufriedene Spieler, der ist ja total negativ natürlich in seiner Berichterstattung, weil wenn du jeden Tag da zum Training kommst und ja, total unzufrieden bist, dann guckst du genau hin, was läuft falsch und pickst dir dann immer diese Sachen raus, übertreibst dann auch noch in den Geschichten und dann gibst du das quasi so weiter, direkt über die Presse oder über einen Berater oder was auch immer, findet der Weg schon dahin und stellst dann die ganzen Sachen überspitzt dar und du fühlst dich vielleicht nicht in der Gruppe akzeptiert oder dieser Spieler ist halt dann in dieser Grüppchenbildung irgendwie außen vor. Aber da hat sich mittlerweile so ein Team gefunden, die dann für dieses gemeinsame Ziel auch wirklich ein Team sind und wo die Spieler miteinander, wo der eine für den anderen läuft und die dann auch Leistung bringen. Jetzt über mehrere Spiele, jetzt das dritte Spiel in Folge, was richtig, richtig gut war. Und das ist dass man das nach diesen Spielen, die man davor gesehen hat, dann so ein Bild irgendwie schreiben will, da hätte man zumindest mal jetzt das Nürnberg-Spiel abwarten sollen und ein bisschen vorsichtiger sein sollen mit dieser Drexler-Kritik. Weil ich fand auch das Schlimme, das ist ja am Montag passiert, das Ding. Und dann hauen die am Donnerstag, hauen die dann noch so drauf vor der PK, dass du quasi eine ganze Woche lang nur Unruhe hattest, so.
Und
Das
vor allem auch
ist, finde
so
ich, viel zu.
übertrieben gemalt. Also wirklich so, die Mannschaft ist tot,
Ja.
da geht gar nichts mehr, es stimmt nichts im Verein. Also
Ja,
du
total.
kannst natürlich sagen, okay, es gibt Grüppchenbildungen, die einen sind für den Trainer, die einen gegen. Okay, verstehe ich alles auch in gewissen Teilen. Aber da solche Horrorszenarien zu malen, dass da wirklich gar nichts mehr geht und die Mannschaft vor dem Abgrund steht, das ist einfach so übertrieben, bewusst aber auch gemalt, dass du halt einfach möglichst viel verkaufst, möglichst viel Aufmerksamkeit bekommst. Und das war mir einfach zu viel, muss ich wirklich sagen. Bin ich voll bei dir. Das ist bewusst so gewählt worden. Und da haben die dann auch in gewissen Teilen diese Kritik einfach verdient. Egal, ob wir die jetzt sympathisch finden oder nicht, muss man da einfach auch mal außen vor lassen. Da muss man dann auch mit der Kritik einfach leben können. So, und da ist man einfach selbst schuld, wenn man 2 Tage vor dem Spiel anfängt, solche Horrorszenarien zu malen und man dann so in Anführungszeichen gestraft wird. Das ist dann halt einfach so.
Und was mich noch aufregt, ich habe mich da fürchterlich auch aufgeregt über diese ganze Geschichte, weil, wie wir eben, wo wir auf die Tabelle geguckt haben, vor dem Spieltag hätten wir auf den Abstiegsplatz rutschen können, ne?
Ja.
Und das war halt, es geht halt um die pure Existenz so, ne? Das ist nicht mehr lustig. Es geht um die Angestellten, die da angestellt sind, ne? Dieser riesen Block von Mitarbeitern, die da beschäftigt werden. Es geht um die ganze Region, um die Stadt, es geht um die über 100.000 Fans des Vereins, wo Schalke wirklich ein Riesenteil vom Leben ist, die das wirklich 100% leben. So, guck mal, wir machen hier den Podcast so, ne? Wir sind keine Journalisten, wir sind einfach Fans, die den Podcast machen, so,
Ja.
weil die mit Herzblut dabei sind, ne? Und es gibt nur andere Leute, die in irgendeiner Form irgendwie engagiert sind bezüglich Schalke, so, ne? Tausende von Leuten so. Das ist eine riesen Fankultur, wo du alles aufs Spiel setzt, auch die ganze Geschichte von diesem Verein, ne? Riesengeschichte. So. Für was denn? Für Klicks? Für ein bisschen Reichweite so? Das ist das, wo was mich so an der Situation gestört hat, ne? Ja. Weil, guck mal, wir gucken jetzt auf die letzten Spiele. Aus 6 Spielen hatten wir eine Niederlage gehabt. Und wir sind eine Mannschaft gerade im Abstiegskampf, ne? So, wir hatten diese fürchterliche Niederlage gegen Hertha, die auch richtig schlecht war, ne? Muss man nicht drum rumreden. So, auswärts aber auch, ne? Wir haben ja diese Auswärtsschwäche gehabt und haben die immer noch. Aber alle anderen Spiele, wir haben gegen Pauli gewonnen, hätte keiner gedacht. Paderborn hast du ein 3-3 gemacht, wo wir ein gutes Spiel, würde ich sagen, abgeliefert haben. Gegen Karlsruhe waren wir die bessere Mannschaft und auch gegen Hannover waren wir die bessere Mannschaft. Beide dann aber nur unentschieden gespielt und jetzt den Sieg gegen Nürnberg so. Und dann gehen die da hin und malen quasi das Bild so, ja, Schalke 04, dritte Liga safe mit dem Trainer und dieser Mannschaft, die nicht zusammenpasst. Hier ist alles Vollkatastrophe und hier passt gar nichts so, ne? Und da waren ja auch diese Tweets, wo der Andi den Dirk noch so zitiert hat von so, ja, Wortlaut ungefähr, noch nie sowas Schreckliches auf Schalke erlebt kann mich nicht mehr daran erinnern, dass es so schlimm hier abgeht, ne?
In seinen wie viel Jahren auch immer auf Schalke und so weiter, genau, ja, diese Totenstimmung so. Und so, ja.
Und was hatten wir nicht alles erlebt, ne? Abstieg hier und was auch immer, ne? Diese ganzen, wir hatten ja sehr, sehr viele schlimme Jahre zuletzt und schlimme Spiele und schlimme Phasen, diese Wagner-Phase, auch wo wir die ganze Rückrunde nach Corona irgendwie verloren haben oder nicht gewonnen haben, nach dem Gladbach-Spiel und dann der Abstieg darauf das Jahr und, ne? Jetzt letztes Jahr auch der Abstieg mit Kramer Fußball in der Hinrunde. Wir hatten ja richtig schlimme Phasen und auch ja die Tönnies-Phase, wo der dann gegangen ist, hatten ja auch immer auch in den Medien viele Sachen so, ne? Dass man dann dieses Bild so zeichnet, in dieser Phase, wo es wirklich um alles ging oder geht, so jetzt glücklicherweise haben wir uns schon jetzt ein bisschen Luft verschafft, aber vor dem Spieltag war das noch super brenzlig und fand ich sehr, sehr traurig und schade, wie da die Presse, und da reden wir halt von der kompletten Presselandschaft, ne, wie die dann da reagiert haben.
Ja, und ich finde auch, man muss da natürlich differenzieren, dass es deren Job ist und dass deren Aufgabe ist, logischerweise auch vernünftig das herauszuarbeiten, diese Quellen. Einerseits da dann auch wirklich vernünftige Quellen zu haben, wirklich keine Fehlinformationen zu verbreiten, egal ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist. Aber du musst auch die Weitsicht haben, also mal unabhängig davon, was die jetzt für News rausbringen, den Verein könnte es auch einfach nächste Saison nicht mehr geben und dann gibt es gar nichts mehr zu berichten. Ja. So, diese Weitsicht musst du zumindest ein bisschen mit einfließen. Das ein bisschen Feingefühl erwarte ich da schon. Auch wenn das natürlich nicht deren Anspruch dann sein kann, okay, ich mache jetzt hier gar keine schlechten News mehr, weil es geht hier gerade um die Existenz von dem Verein. Darum geht es gar nicht. Aber du solltest dann nicht anfangen, solche Horrorszenarien zu malen, nur weil es sich so viel besser klickt. Das ist einfach fehl am Platz in dieser Situation, weil dann hast du nächstes Jahr gar nichts mehr zu berichten und dann machst du noch weniger Klicks am Ende des Tages.
Ja, dann lass uns das Thema auch abhaken und dann noch über einen möglichen Transfer sprechen, denn da kursiert auch was in den Medien. Und zwar Donkor, der Linksverteidiger von Braunschweig mit konkurrentem Abstiegskampf, der könnte ablösefrei zu uns wechseln. Und was man so liest, Bild hat berichtet, soll Schalke bereits einig sein über einen Wechsel und der soll quasi kommen, 26 Jahre alt, 700.000 Euro Marktwert laut Transfermarkt, hat ein Tor gemacht, 2 Vorlagen, 28 Spiele bestritten für Braunschweig jetzt in der aktuellen Saison und zählt zu den schnellsten Spielern der Liga, hat eine richtige Topgeschwindigkeit, hat auch U-Nationalmannschaften von Deutschland U18, 19, 20 absolviert. Müsste lügen, wenn ich den jetzt total auf dem Zettel habe. Jetzt nicht so viel von ihm gesehen. Wie bewertest du den Transfer? Was ist so dein Ersteindruck von dem Spieler?
Ja, also ich teile natürlich deine Meinung. Also ich habe auch nicht viel von ihm gesehen. Wir haben jetzt natürlich gegen Braunschweig die Spiele an sich gehabt. Aber ansonsten kenne ich den Spieler jetzt auch nicht großartig. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe viele Braunschweig-Spiele diese Saison gesehen, vielleicht mal in der Konferenz. Aber da ist er mir jetzt auch nicht ins Auge gestochen oder dass ich ihn jetzt bewusst gesehen hätte, weil dann, es ist unrealistisch. Müssen wir ganz, so, ganz klar so ehrlich sein, dass wir da jetzt nicht alles bei ihm einschätzen können. Aber wenn man einfach aufs Blatt Papier schaut, mit seinen ganzen Statistiken, mit dem, was er verspricht, muss man schon sagen, es ist ein sinnvoller Transfer. Also er hat von den 29 Spielen dieser Saison 28 gemacht, was ja schon mal erstmal sehr, sehr gut ist. Da auch in der Regel Startelf, 93%. Hat 3 Scorer gemacht, was 10% bei Braunschweig sind. Von einem Abstiegskandidaten ist das ja zumindest schon mal relativ ordentlich. Heißt, wenn wir zum Beispiel nächste Saison um die oberen Plätze spielen sollten, kann es natürlich auch nochmal sein, dass wenn er eventuell auch eine offensivere Rolle spielt, dass er da dann auch zu mehr Torbeteiligungen kommt, wenn das Teamkonstrukt auch mehr Tore schießt. Logischerweise profitieren dann auch die anderen Spieler davon. Und da er eben diese Stärken hat wie Geschwindigkeit, sicherlich auch Körperlichkeit, ist das natürlich ein sinnvoller Transfer, wo ich prinzipiell erstmal relativ wenig zu meckern habe, weil er auch erst 26 ist. Nur, ich hoffe trotzdem immer noch so ein bisschen, dass wir vielleicht mit Aujan doch noch den Vertrag verlängern, auch wenn es sehr unrealistisch und immer unwahrscheinlicher wirkt. Ich finde, er hat einfach jetzt in den letzten Spielen mal gezeigt, er hat diese Stärken, die wir auf jeden Fall im Spiel gebrauchen können, vor allem in dieser Raute, die Gerard aktuell spielen lassen will. Finde ich, Aujan macht immer besser und er hat ja auch definitiv seine Liebe für Schalke immer mehr wieder gefunden. Also er hat ja auch in Interviews gesagt, er liebt Schalke, er brennt dafür, er möchte mit Schalke nicht absteigen und das klingt für mich alles andere als nach, ich habe keinen Bock auf Schalke. So, und wenn du da dann vielleicht das nochmal irgendwie hinbekommst, dass er verlängert, ich glaube, der kann dir in den nächsten Jahren immer noch einige gute Spiele zeigen und ist ein wichtiger Mann einfach für den Verein in den letzten Jahren gewesen.
Ich würde den auch sehr gerne halten. Ich kann mir auch vorstellen, falls Gerards bleibt, steht ja auch noch nicht fest, da hört man ja auch Gerüchte aus Belgien, aus Brügge. Aber falls er bleibt und er quasi dann eine Transferperiode auch bekommt, wo er quasi dieses eigentliche Spielsystem von ihm spielen möchte mit dem Schienenspieler, da ist der Donko, glaube ich, auch ein guter Transfer für, weil er, glaube ich, jetzt, so wie ich gehört habe, eher der Verteidiger für einen oder dieser Schienenspieler ist als in der Viererkette der Verteidiger. Und da wäre ja Ovejan auch in der Fünferkette wieder deutlich gefragter, auch wenn er jetzt diese Position auch im Mittelfeld bekleiden kann, was ich auch sehr, sehr gut finde. Generell würde ich mir schon wünschen, hier mit dem Ovejan in die Verlängerung zu gehen. Hätte ich auch zur Winterpause gar nicht so gesagt, weil...
Ja, weil du schon auf den musst du abgeben Status, weil es kann sich ja so viel verändern in einigen Spielen. Ja, da war ja auch der
Knall mit Gerrard so, ne? Und jetzt sieht es wieder ganz anders aus. Ja, ich würde hier gerne noch mal einen Kommentar aus Transfermarkt dazu bringen, um den Spieler so ein bisschen einschätzen zu können. 111895 ist ein Braunschweiger User, hat geschrieben, Donko hat eine sehr gute Dynamik und auch Herz. Er hat aber auch deutlich erkennbare Schwächen, allen voran sein defensives Stellungsspiel und auch die mangelnde Effektivität. Insgesamt ein solider Zweitligaspieler, der Spiele positiv wie negativ entscheiden kann. Natürlich ist Schalke die attraktivere Adresse als Braunschweig. Ich glaube aber auch, dass es auch in der zweiten Liga sportlich bessere Adressen für ihn gibt, mit ruhigerem Umfeld. Aber was hilft es, wenn die Kohle lockt? Nachtrag, sofern etwas dran sein sollte, tut man den Spieler einen Bärendienst. Das jetzt schon durchzustechen, dass die Wahrscheinlichkeit, Donko zu halten, gering ist, sollte jedem Braunschweiger klar sein, dass er mitten im Abstiegskampf bei einem direkten Konkurrenten unterschreibt. Beziehungsweise, dass das bekannt wird, kann schnell nach hinten losgehen und Donko zum geldgierigen Sündenbock machen, der den letzten Meter lieber nicht mehr geht. Ist natürlich ein sehr, sehr kritischer Kommentar eines Braunschweig-Users, klar. Kann natürlich auch sein, so, ne, wenn du mit dem Spieler, dass du das bewusst streust als Konkurrent im Abstiegskampf, glaube ich schon. Also das macht ja Bayern häufig, ne, dass sie von einem Klassiker gegen Dortmund dann auf einmal Lewandowski wechselt zu denen oder sowas bringt, um die dann zu schwächen. Und das ist eigentlich ein kluger Move
davon. Oder vor Leverkusen-Spielen natürlich Xabi Alonso-Gerüchte nochmal ein bisschen mehr streut.
Ja, genau so. Das ist ein richtig kluger Move da von uns und würde ich auch machen. So, ne? einfach aus der Situation heraus. Aber jetzt zeigt nochmal so ein bisschen, was das für ein Spielertyp ist, der deutlich offensiv stärker ist, vielleicht ein bisschen effektiv oder Schwächen der Effektivität hat. Sieht aber zum Beispiel auch, dass er bei besseren Vereinen wie bei uns spielen kann, dann wird er wahrscheinlich auch einer sein für einen Top-5-Club in der Liga so. Und das wollen wir ja nächste Saison auf jeden Fall wieder sein. Von daher glaube ich schon, dass das ein guter Transfer dann ist. Jetzt rein aus der Beschreibung von dem Braunschweiger. Okay, dann sollen wir jetzt noch zum Elversberg-Spiel kommen?
Genau, ich würde sagen, brauchen wir jetzt auch gar nicht so viel zu thematisieren. Wir haben ja vorhin schon bei der Tabelle ein bisschen gesprochen. Elversberg ist jetzt eigentlich auch in einem ganz guten, ja, Bereich unterwegs, sage ich mal. Er ist jetzt Tabellenzehnter, ist ungefähr Tabelle, also das heißt ungefähr Tabellenmittelfeld, ziemlich genau sogar Tabellenmittelfeld. Mit 39 Punkten ist eigentlich aus dem Abstiegskampf raus, kann man mal ganz klar so sagen. Die haben sich eigentlich jetzt schon gerettet. Und das kann natürlich auch für uns einerseits gut sein, dass wir dann logischerweise gegen eine Mannschaft spielen, für die es jetzt nicht mehr um alles geht, auch wenn es noch nicht die 40 Punkte bei denen sind und es rechnerisch noch möglich ist abzusteigen, glaube ich, sind die jetzt schon sehr befreit im Kopf und wissen, okay, wir sollten eigentlich durch sein. Schlecht wiederum natürlich, dass sie im letzten Spiel gegen Pauli gewonnen haben, was natürlich auch nochmal mehr Kräfte
Ja,
freisetzen kann.
das
Die
ist
können
schon krass.
befreit aufspielen, was auch teilweise positiv sich auswirken kann. Es ist
Ja.
wirklich ein Spiel, was schwer einzuschätzen ist. Aber im Großen und Ganzen sollte es trotzdem möglich sein, Elversberg schlagen zu können. Wir haben eigentlich einen Kader, der von der Qualität her, wenn er eben wirklich aus dem Vollen schöpfen kann und im vollen Bewusstsein in ein Spiel reingeht, eigentlich jeden schlagen kann in der Liga. Und ich habe eigentlich jetzt kein so schlechtes Gefühl, weil wir jetzt wirklich in den letzten Spielen gezeigt haben, dass wir es eigentlich können.
Okay, ich bringe auch mal ein paar positive Sachen. Tendenz vor Pauli war nicht gut. Jetzt hatten die natürlich das Hoch gegen Pauli gehabt. Dann in der Heimtabelle sind die auf dem Relegationsplatz. Also ich habe rein vom Gefühl her, denke ich mir, Elversberg, das kleine Dorf, das ist wahrscheinlich heimstark. Tatsächlich sind die aber auf Platz 16 in der Heimtabelle und richtig, richtig schwach. Wir sind natürlich auch nicht super auswärts, aber das spielt uns auf jeden Fall in die Karten und auch die letzten drei Heimspiele wurden nicht gewonnen. Von daher, ja, sieht es auf jeden Fall gut nach dass wir da punkten können, auch wenn die jetzt das Hoch gegen Pauli jetzt haben. Dann, ja, würde ich sagen, kommen wir zur Aufstellung. Genau. Oder Ogo ist möglicherweise ein Kandidat, der zurückkommen könnte. Soppi, weißt du da schon etwas? Ist der auch jemand oder glaubst
Ich
du eher nicht?
habe auf jeden Fall gelesen, dass Geratz über ihn gesagt haben soll, dass er davon ausgeht, dass Soppi jetzt diese Woche wieder mittrainieren kann und auch für das Spiel eine Option ist. Aber davon ausgehen heißt halt trotzdem, es ist nichts garantiert, ganz klar. Da kann immer mal wieder ein Rückschlag kommen. Es kann auch sein, dass er einfach vielleicht im Training noch nicht fit genug ist, vielleicht eher so bei 80% ist und es Geratz nicht reicht. Also da kann man jetzt nicht drauf bauen. Ich glaube aber, wenn du jetzt nach meinem Gefühl fragst, ich glaube, der wird einfach am Bankplatz im Endeffekt dann doch noch irgendwie bekommen und dann eventuell für Brunner reinkommen, weil Brunner ja meistens am Ende eh platt ist. Deswegen vielleicht auch gar nicht schlecht. Da dann eben die offensivere Option noch auf der Bank zu haben, prinzipiell eigentlich auch gar nicht so verkehrt.
Ja, tatsächlich würde ich auch die Viererkette nicht
Ich
auflösen
auch.
wollen. Die haben jetzt das ganz gut gemacht. Ist natürlich die Sache, ob Brunner schwerer verletzt ist jetzt nach dem letzten Spiel und wie der sich jetzt in der Woche schlägt. Sollte der fit sein, spielt er da auch für mich. Aber ich finde es nicht so schlecht, wenn wir den Soppi da zumindest mal als Alternative bereit haben. Wie fandst du eigentlich Pandersoot? Haben wir gar nicht drüber gesprochen.
Ich fand ihn tatsächlich wieder sehr unauffällig, muss ich sagen. Also
Ich
ich
auch.
hab wieder keine klaren Aktionen von ihm
Eine gute
gehabt.
Flanke gesehen, ansonsten gar nichts. Also der
Ja.
Junge, habe ich gar nicht gemerkt, dass er auf dem
Aber halt
Platz
auch nicht
war.
negativ aufgefallen. Also es ist jetzt auch gar nicht
Nee,
jetzt irgendwie
so.
schlecht gemeint, aber ich kann nicht zu ihm sagen. So, ich
Ja,
habe ihn jetzt nicht groß gesehen,
wirklich
habe ihn auch nicht bewusst gesucht jetzt in dem
unscheinbar.
Spiel. Er ist
Ja.
unscheinbar. Du hast vollkommen recht, ja.
Ja. Okay, dann, ja, ich fange einfach mal an. Man können wir ja mal schnell machen, weil viel würde ich nicht verändern. Ich hatte ja eben die Geschichte mit Kabadei gemacht. Ich würde tatsächlich Odra Ogo auf die Position vom Kabadei reinbringen, aber Kabadei dann in den Sturm packen. Und ja, ich würd vielleicht mal, schwierig, wen von denen packe ich auf die Bank? Terodde, ne? Wir haben ja eben den Fall gehabt, Egetop oder Terodde, würde ich dann den Terodde auf die Bank packen und dann eigentlich mit der gleichen Startelf wie jetzt reingehen, jetzt gegen Nürnberg.
Also ich würde Baumgarte und Drexler aus der U23 hochholen und aufstellen. Nein. Ich würde tatsächlich wahrscheinlich sogar genauso aufstellen wie du. Ich habe erst überlegt, ob man vielleicht doch das so spielt, dass man eventuell Ouedraogo auf die Karaman-Position stellt und Karaman in Sturm zieht. Aber ich finde deine Idee auch echt nicht verkehrt, mit Kabadayi und Top vorne zu spielen. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Deswegen, ich würde tatsächlich wieder dieselbe Aufstellung aufstellen, wie du es aktuell tust. Wir sind uns aktuell ziemlich einig. Das ist ein bisschen ungewohnt, aber ist ja auch mal ganz
Auch
schön.
letzte Folge,
Ja,
ne?
genau, hatten wir auch dieselbe Aufstellung.
Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass es Top erwischen wird,
Ich glaube
wenn.
auch. Also wenn man nach Gerards Aufstellung gehen würde, wird Terodde
Ja.
spielen, bin ich auch der Meinung. Und ich kann mir vielleicht sogar auch vorstellen, dass Ouedraogo vielleicht den Bankplatz bekommt. Einer von beiden wird es aber eher sein, als es Terodde wird wahrscheinlich.
Ja, das kann natürlich auch sein, wobei der ja jetzt das Spiel, letztes Spiel oder zumindest mal den Treffer gemacht hat.
Ja.
Da haben wir jetzt auch nicht so viele Spiele, die
Aber es ist halt das
so Momente
Einfachste.
wie er hatte,
Er kann
ne?
das mit Fitnessrückstand immer noch rechtfertigen oder mit noch nicht bei
Ja,
100%. Und das wird wahrscheinlich, was
ist ja
so
auch nicht schlecht, den
außen,
auf der
genau,
Bank zu haben als Joker, so,
was
ne?
so
Ja.
Außendarstellung angeht, ist es am einfachsten zu kommunizieren, als wenn du jetzt einen Keke-Top auf die Bank packst und da dich für rechtfertigen musst. Ich meine, hast du jetzt auch gerade bei uns gemerkt, wir haben es gerade so
Ja.
verteidigt, dass Keke-Top drin bleiben muss. Und wenn wir dann da ankommen oder Reporter ankommen und fragen, warum ist jetzt Keke-Top nicht gestartet? Es ist für ihn einfacher zu sagen, ja, Assan war noch nicht bei 100%, habe ich erstmal auf der Bank gelassen, kam dann zur Halbzeit rein. Dann ist das auch gegessen.
Ja, safe. Okay, dann kommen wir noch zum Tipp. Ja, fang du gerne an.
Ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, es wird kein eindeutiges Spiel. Ich glaube, wir werden ein Gegentor kriegen. Aber ich sage, wir gewinnen mit 2:1.
Boah, würde ich auch sagen. Aber vielleicht haben wir unterschiedliche Torschützen. Ich sag, Kabadei trifft und dann noch Karaman.
Ich glaube tatsächlich, dass Aujan jetzt sich belohnt und ein Tor schießt. Und Kaminski macht mal wieder einen. Das heißt, ich habe sogar eher, ich sag mal, Hot-Take-Torschützen, weil die ja eher ein bisschen weiter hinten stehen. Aber ich habe irgendwie bei beiden wieder so ein Gefühl.
Okay. Dann letzte Frage, was ist das für eine Brille, die du da auf dem Kopf hast?
Ja gut, das ist natürlich ein Stilmittel, was wir jetzt hier einbauen mussten, mussten wir jetzt auch die ganze Folge so durchziehen. Also du kannst jetzt uns nicht verkaufen, dass es jetzt aufgefallen ist. Aber ja, wer bis jetzt geguckt hat, haben wir jetzt nämlich ganz geschickt eingebaut. Der kann ja mal, weiß nicht, was hast du für einen guten Hashtag?
Ich sag mal, Chiagu Luca. Hashtag Chiagu Luca. Wenn ihr bis jetzt zugehört oder zugeguckt habt, ballert da gerne mal einen Kommentar raus. Und ja, aber erklär mal, woher die Brille, was hat es damit auf sich?
Ja, also gestern habe ich ja mit meinen Freunden zusammen Schalke geguckt und mein Cousin, heißt lustigerweise auch Luca, aber mit K geschrieben statt mit C, hat die Brille hier vergessen und deswegen, ich bin so in den Discord mit Cedric reingekommen und da musste er natürlich erstmal lachen und deswegen haben wir uns gedacht, ziehen wir das jetzt auch die Folge noch durch und ja,
Ja.
das ist der Hintergrund dazu.
Sehr cool. Dann, ja, was bleibt noch übrig zu sagen? Folgt gerne rein, wenn ihr immer am Laufenden sein wollt, hier jede Woche am Start unseren Kommentar zu den Geschehnissen hören wollt. Ihr könnt uns supporten, indem ihr eine Bewertung auf Spotify dalässt oder in eurem Podcast-Player. Indem ihr einen Daumen nach oben auf YouTube gibt, indem ihr abonniert und gerne auch teilt, euren Freunden Bescheid sagt, dass es einen coolen Podcast gibt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Danke dir, Luca.
Danke dir, Cedric.
Und genau. Dann nächste Woche zur gleichen Zeit, wieder am Montag. Bis dahin, gute Zeit. Ciao, ciao.
Bis dahin, schöne Woche. Glück auf.